Mein Name ist Doro Blanke, ich bin die Geschäftsführerin von der Flüchtlingshilfe Refugee Assistance Doro Blanke. Und wir sind jetzt im sechsten Jahr an den Außengrenzen auf Lesbos. Wir brauchen euch dringend. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr mit Spenden unsere Arbeit unterstützt. Denn die Lage in Griechenland wird jeden Tag schlimmer. Die Leute stehen hier obdachlos, müssen 7 Tage nach ihrem Asyl zugesagt, das Camp verlassen, viele Frauen aus dem Sudan mit kleinen Kindern. Wir verteilen Lebensmittelpakete, Rechtsberatung finanzieren wir. Wir mieten Wohnungen an für die Menschen, geben Sprachunterricht. Also bitte, wir würden euch sehr, sehr herzlich bitten, uns zu unterstützen. Denn wir können auf unserer Homepage schauen, was wir alles machen. Wir haben auch gerade einen tollen Adventskalender, wo wir kleine Geschichten schreiben über die Situation und die Arbeit, wie wir tun. Herzlichen Dank dafür.
Do you remember things we've done together? Talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Und nachdem heute die Weihnachtsfolge ist, ist es nicht mit Milch und Zucker, sondern wir sind wie jedes Jahr auch mit Zimt und Zucker zu Weihnachten. Also ein fröhliches Falalalala an alle, die uns hören. Brenda, auch an dich ein schönes Falalalala. Bist auch wieder da. Hallo.
Hallo. Ich habe jetzt schon geglaubt, es kommt kein Falalala. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, du hast es vergessen.
Nein, nein, das jährliche Falalalala ist bereit. Auch an dich, liebe Helene, unsere heutige Gästin, ein schönes Falalalala, wenn wir schon dabei sind.
Hallo.
Es freut uns sehr, dass du bei uns bist und unsere heurige Weihnachtsfolge mit uns bestreitest. Ich stelle dich gleich mal vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Dein voller Name ist Helena Jordan. Dein ganzer Weg hat eigentlich angefangen in der HLW Bad Ischl, wo du zum Jungsommelier-Kurs gebracht worden bist, sage ich mal. Mittlerweile hast du dein eigenes Restaurant-Café, das heißt Café Capra in St. Valentin. Letztes Jahr, im Jahr 2024, bist du zur Sommelier des Jahres gekürt worden von, und ich werde diesen Namen jetzt butchern, Gourmillon. Nach der Schule ging es dann für dich nach Florida. Generell hast du nämlich eine Weltreise mit Hands-on-Schwerpunkt gemacht, bist mit der Weinlese in Südamerika und in Spanien in Berührung gekommen, hast Backpacking quer durch die Welt gemacht und dich, bevor das Café Capra in St. Valentin dein Zuhause wurde, warst du in Wien, hast auf der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert und ja, jetzt bist du bei uns, bei unserer Weihnachtsfolge. Und aus diesem ganzen Potpourri, das ich da jetzt vorgestellt habe, haben wir uns was ganz Besonderes für dein Thema überlegt. Und das erklärt jetzt die Brenda.
Als Thema haben wir uns überlegt, Helena Jordan, Sommelier des Jahres 2024, wie man Weihnachten, Wein und Gastgeben wirklich meistert. Wir wollen in dieser Folge gemeinsam mit dir in die besondere Stimmung der Weihnachtszeit eintauchen. Weihnachten ist für viele eine Mischung aus Vorfreude, Trubel und dem Wunsch, es für alle am Tisch schön zu machen. Wir wollen mit dir darüber reden, wie man Wein an den Feiertagen entspannt auswählt, was beim Gastgeben wirklich zählt und wie man mit einer gut gewählten Flasche Wein sogar sehr unterschiedlichen Geschmäckern gerecht wird. Dabei interessiert uns nicht nur, welche Weine du empfiehlst, sondern auch, wie du als Gastgeberin Atmosphäre schaffst. Was bedeutet gute Gastgeberinnenschaft für dich? Wie übersetzt du die Wünsche deiner Gäste und Gästinnen in die passende Flasche und natürlich, welchen Wein du dir selber zu Weihnachten wünschst? Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Jawohl.
Sehr gut. Punsch oder Glühwein?
Nichts von beiden.
Ich habe es mir gedacht.
Reden oder zuhören?
Ah, das geht auch nicht so einfach. Ich befürchte reden.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Also ich sage jetzt keinen direkten Ort, aber einfach Griechenland.
Was ist der beste Geruch?
Kaffee.
Vanillekipferl oder Lebkuchen?
Vanillekipferl.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Meinem Mann.
Welche Weihnachtstradition ist dir besonders wichtig?
Christkinderl schauen.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Achtung, Sarkasmus.
Danke sagen möchte ich.
Oh, ich kann nicht alle aufzählen. Also ich wäre nicht, wo ich wäre, ohne all die Menschen, die mich unterstützt haben. Also das ist eine lange, lange Liste.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz.
Perfekt. Questions to go. Gemeistert. Ich habe mir fast gedacht, Punsch oder Glühwein, eine Sommelier zu fragen, ist ein bisschen fatal.
Na, es gibt schon, ich kenne Sommeliers, aber ich mag, es ist nicht nur der Geschmack, ich mag diese ganze Situation am Weihnachtsmarkt schon gar nicht. Also das hat nicht nur mit dem Getränk zu tun.
Fangen wir aber bei unserer ersten großen Milch- und Zuckerfrage an. Da dreht sich nämlich nicht um Punsch oder Glühwein oder um Wein generell, sondern um Kaffee. Dein liebster Geruch, also eh passend. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja eigentlich nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft, wo man den getrunken hat oder mit wem.
Trotzdem vielleicht der erste Kaffee von der eigenen Kaffeemaschine im Café Capra. Weil wir sehr, sehr glücklich waren, auch mit der Röstung von Kaffeelix aus St. Pölten und unsere Kaffeemaschine, wo wir im Endeffekt dann doch nicht Geld gespart haben und Secondhand gekauft haben, sondern uns einen kleinen PKW quasi gekauft haben, weil da darf man nicht Geld sparen, hat mir der Röster erklärt. Recht hatte er. Und bis heute ist und bleibt das der beste Kaffee. Also bin total verwöhnt und kann unterwegs gar nicht mehr so viel Kaffee trinken.
Ist das eigentlich so, ja, man muss ja doch einen gewissen Geschmack haben und lernen auch zu trinken und genießen und Geschmäcker zu identifizieren. Überträgt sich das auch auf Dinge wie Kaffee zum Beispiel?
Ja, absolut. Also man hat halt wahrscheinlich eine höhere Sensibilität für Säure und diese ganzen Geschmacksstoffe. Oder dass man auch, also mich stört einfach auch der Geruch. Manche Kaffees stinken. Und da will ich dann schon gar nicht trinken, also gerade bei so Hotels oder so beim Buffet. Also die Cafés, die stinken ja wirklich. Also so wichtig kann ich den Kaffee gar nicht brauchen, dass ich das dann trinke. Aber grundsätzlich zum Geschmack, das ist alles totale, totale Übungssache. Also ich sage immer, verkosten lernen ist wie eine Sprache lernen.
Fangen wir vielleicht mal bei der HLW an, weil ich habe ja schon in der Vorbereitung gesagt, da hast ist quasi dein Sommelier-Dasein, hat da seinen Ursprung gefunden. Wie kam es dazu?
Tatsächlich ganz wenig in der Schule selbst. Also der Jungsommelier war super und auch meine damalige Klassenvorständin hat den Sommelier-Kurs gemacht, die hat das toll gemacht und ich war, ja, wir haben da halt 100 Fragen auswendig gelernt. Also mit 17 ist das jetzt, war das Weinthema jetzt nur ein bisschen, ja, Nebensache trotzdem. Was viel wichtiger war für mich in meinem Werdegang ist, dass ich ja nicht in die HLW gegangen bin mit dem fixen Wunsch, dass ich in die Gastronomie gehen will. Das war absolut nicht klar. Ich wollte einfach nur in eine Schule. Ich finde das Schulsystem sehr, sehr spannend und sehr toll mit den 5-jährigen Schulen. Das ist aber die HTLs sind damit eingefangen. Also ich habe mir auch HTLs angeschaut, das war mir egal. Ich wollte einfach nur auch was mit den Händen tun. Also das war einfach immer klar bei mir, dass ich nicht 4 Jahre in einem Gymnasium einfach nur lernen möchte. Und ich wollte danach einfach die Möglichkeit haben, schon mal einen Job zu haben. Das war mal die Grundidee, was ich damit mache, war lang nicht klar. Was passiert ist, ist mehr, dass ich dann neben der Schule zu arbeiten begonnen habe in einem Catering-Unternehmen. Und das hat mir total Spaß gemacht und ich werde den Moment einfach nie vergessen. Ich kann tatsächlich hinzeigen, wo ich mich entschieden habe oder wo ich gewusst habe, Gastronomie ist was für mich. Da war Mathe-Schularbeit ja in der Woche oder die Woche drauf und ich war nur am Lernen und war total verzweifelt. Und dann habe ich mir trotzdem eine Schicht ausgemacht und es war dann so eine 12-Stunden-Schicht, Vollgas. Weihnachtsfeier übrigens, passend, von irgendeiner so einer Metallerfirma oder so. Es war irgendwas, es war so stressig, es war so viel, ganz viel betrunkene Männer. Es ist schrecklich gewesen, was das anbelangt. Aber ich bin rausgegangen danach und war so entspannt und glücklich, wie die ganzen 2 Wochen davor nicht, weil das erste Mal war, dass ich abschalten konnte. Und das habe ich dann gemerkt und das merke ich heute noch, dass während dem Flow vom Service, wenn wirklich einfach nur dieses direkte, so jede Aktion braucht sofort eine Reaktion. Ich habe keinen Beruf, wo ich dann mir eine Woche überlegen kann, was ich schreibe, ich auf die E-Mail zurück. Und ich muss sofort reagieren. Es ist so ein Adrenalinschuss. Du musst einfach voll da sein immer. Und das kann ich gut. Und es fordert einfach meinen ganzen Fokus und somit habe ich meine ganzen kleinen Alltagsproblemchen, bleiben einfach vor der Tür. Und das hat mir total gefallen. Also da bin ich rausgegangen und dachte, boah, das muss man schaffen nach 12 Stunden Arbeit, so entspannt und glücklich sein wie schon lange nicht mehr.
Wie war dann der Weg von diesem Moment, dass man entspannt in einer stressigen 12-Stunden-Schicht zu, ich werde jetzt Sommelier? Wie passiert das? Und wie gern muss man Wein trinken dafür?
Oh ja. Das passiert tatsächlich mit meinem trotzdem ein bisschen Karrieredrang. Also ich bin dann in die Gastronomie eben gegangen und es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe mir ein bisschen mehr von mir erwartet. Also meine Idee von mir selbst als junger Mensch war schon, dass ich studieren gehe und ich habe einfach gedacht, boah, ich will das machen, aber ich brauche eine Weiterbildung, ich muss mich da irgendwo spezifizieren. Und ich wollte mich einfach weiterbilden. Und da war ich in Wien zu dem Zeitpunkt und habe angefangen mit dem Wifi-Kurs Sommelier, dann Diplom-Sommelier. Das ist so in Österreich der normale Werdegang. Und ich hatte halt das Glück, in Wien zu sein. Und wenn man in Wien in diesen Kurs geht, dann ist man halt mit ganz vielen anderen motivierten, jungen Service-Mitarbeitern im Kurs. Und in Wien hat man ganz viele Verkostungsmöglichkeiten. Wir sind eine extrem glückliche Stadt. Also wir haben so viel Nähe zum Weinbau. Österreich ist wirklich ein gesegnetes Land, wenn es ums Weinlernen geht. Weil ich glaube, also keine andere Großstadt, wo so viel Kulinarik ist, wo so viele Mitarbeiter, also junge Service-Mitarbeiter wohnen, haben so viel Nähe und so eine Nähe zum Weinbauern und zu Weinbaugebieten. Also wir waren immer Weinbauern ausgesetzt. Wir waren immer am Verkosten und genau, das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach eine riesen Lernsache, eine riesen Übungssache. Es gibt schon, dass jemand vielleicht ein bisschen von Grund auf begabter ist, aber grundsätzlich ist es die Übung. Und so bin ich da eigentlich auf diesem Weg. Also das war jetzt gar nicht so, boah, ich muss jetzt dabei, weil es ist aber meine Passion geworden dadurch. Aber das erst durch die Menschen dahinter, sowohl meine Kolleginnen als auch die Winzerinnen. Also ich habe mich einfach sehr verliebt in die Branche, in die Menschen dahinter und alles, was dahinter steckt.
Dann war es so, weil da schlägt sich ein bisschen die Brücke zu unseren ehemaligen Weihnachtsgästen auch. Dann hast du in Tieren angefangen, beim Paul Iwitsch, der auch schon mal bei uns in der Weihnachtsfolge, glaube ich, sogar zu Gast war.
Das Tieren war tatsächlich mein erstes Fine Dining Projekt. Wir haben den ersten Stern erkocht in der Zeit, wo ich dort war. Also es ist schon lange aus. Das war einfach ja in Wien ein ganz guter Job. Also war jetzt kein, das war damals ja noch nichts, das Tieren. Im Gegenteil, wir haben ja noch ganz viele, ja, da war auch Vegetarismus noch an ganz anderen Punkt. Ganz viele Vorurteile. Wir haben doch noch ein Mittagsmenü gehabt. Wir waren da schon noch mehr. So ein Bistro und haben wir mal langsam versucht, uns da hochzuarbeiten zum Stern.
Und du warst aber damals schon im Sommelierbereich oder warst du im Gastrobereich?
Ich bin immer im Gastrobereich. Also erstens, also das ist es rund 100% Sommelier, das kann sich keiner mehr leisten. Also das gibt es nur noch im ganz Fine Dining, das gab's. Das gibt es vielleicht in Frankreich oder ja in irgendwelchen Hotels, wo es zu viel Geld gibt. Also das gibt es nicht mehr. Und ich meine, weiß nicht, wie sehr wir in die Geschichte reingehen, aber es wird mein Leben nicht sagen, ich habe mich sogar von der Sommelierie in der Zwischenzeit mal abgewendet und habe gesagt, ich will mehr mit Menschen als mit Flaschen zu tun haben, auch wenn das manchmal dasselbe ist. Aber da war ich gerade in der Ausbildung Wirklichkeit. Also da war ein Sommelier. Das war auch leider ein sehr negatives Beispiel von einem Sommelier, also der wirklich keine Teller angreift, sondern nur sein Sommelier-Dings macht. Was einfach, wie gesagt, in einem Betrieb nicht möglich ist, meiner Meinung nach. Und genau, da war ich so Assistant Sommelier, wurde ich genannt. Ja, im Endeffekt, ja, macht man trotzdem alles, was alle anderen auch machen und lernt halt, kennt halt den Weinkeller.
Wenn man über Sommelier spricht, dann ist es auch doch auch wie die Gastro ein sehr männlicher Bereich. Wie ist das als junge Frau in einen Bereich zu kommen, der schon so sehr, sagen wir es mal so, alte weiße Männer dominiert ist?
Ich hatte meine erste negative Erfahrung, was es anbelangt, dann in leitenden Positionen und da aber nie von Kolleginnen, sondern immer von Gästen eben. Kollegen waren eigentlich immer sehr, ja, da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Also ich war in meiner Sommelier-Gruppe da eben zu Beginn in der Ausbildung und so mit meinen Freunden. Aber das war ich oft die einzige Frau. Aber das hat mich jetzt keiner spüren gelassen, außer eventuell sogar ins Positive, dass ich so ein bisschen eben dann die Henne im Korb war. Und es wurde sehr oft erwähnt, dass Frauen grundsätzlich einen besseren Geschmack haben. Und also sie haben mich alle voll unterstützt und gelobt. Nein, also da war überhaupt kein Problem. Dann als junge Sommelier, junge Service-Mitarbeiterin, ja, das Übliche, aber ich habe jetzt keine großartig negative Erfahrung. Das erste war so, dann, ich bin Restaurantleiterin, kann ich mit dem Manager sprechen. So, ja, das bin ich. Und ich habe auch immer jünger ausgesehen, als ich bin. Da ist sich der, ja, der Respekt erst einmal zu erarbeiten. Kann man aber nicht in einem Restaurant, wo du ständig neue Gäste hast. Muss, ja, ist halt so. Aber das hat mir immer mehr Genugtuung geschafft, als das mich gestört hat, sage ich ganz ehrlich. Und dann das nächste war dann eher jetzt bei der Selbstständigkeit, wie die alten weißen Männer versucht haben, mir Wein zu erklären. Das war aber auch eigentlich meistens lustig, muss ich sagen.
Wenn wir jetzt schon bei der Selbstständigkeit sind, das Café Capra, magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist, was man dort findet und so weiter und so fort?
Ja, also es ist ja total spannend, dass einer der Marketing-Leitsätze, wie auch immer, vom Capra heißt Alpha Beta Capra. Und das war so die Idee von meiner Freundin, die mich da unterstützt hat im Marketing. Und ich liebe das jetzt so, weil es immer eine Beta-Version ist. Also das war so die Idee dieses, wir sind immer im Aufbau, wir sind immer in der Veränderung. Und ursprünglich die Idee ist nämlich eine ganz andere, als was es heute ist. Und es darf sein. Also, und das finde ich, das mittlerweile, ich embrace das jetzt einfach mal, sage ich mal, auch wenn es einfach ganz und gar nichts mit dem zu tun hat, was ich geplant hatte. Ich wollte das erste sehr ganz grüne Gastronomie-Konzept Österreichs machen, nach Vorbild von Silo in London, falls ihr von dem gehört habt. Also die sind zu 100% verpackungsfrei. Die, es ist, bei denen ist es, die haben, die sind zu 100% müllfrei. Also ich habe das Buch, es ist wirklich crazy, also da sind wirklich ganz viele Sachen, wo man eher so den Kopf schüttelt, aber ich habe mir gedacht, man kann ja wohl mal ansetzen, man muss es ja nicht gleich ganz so machen. Im Endeffekt, dass das nämlich null wirtschaftlich ist und sich einfach von Mitarbeitertechnischen her, wie aufwendig das ist, einfach sich nicht ausgeht. Nächste zu HTTP vor Beschreibungen, dass das einfach nicht geht, also Fleisch und Co., es ist alles muss zu 100% in Plastik eingepackt sein. Ich bin dann tatsächlich relativ schnell aus dieser Bubble aufgeweckt worden. Also auch, wie viel höher mein Lebensmittelverlust dadurch war, dass ich kein Plastik verwenden wollte und so. Also das hat sich das hat einen Rattenschwanz gehabt. Und ich musste dann sehr schnell reagieren oft, weil auch das, dass man das ganz neues Lokal alles hochwertigst und bio kauft, das zahlen dir die Leute halt nicht. Also es war ein massive financial fail. Und ja, ich habe mich da wirklich nur mühsam rausgerappelt wieder und eben mit dieser, okay, zuerst einmal so, ja, jetzt machen wir mal so und wenn wir dann fix stehen, dann können wir ja da wieder reingraben und das stimmt zum gewissen Teil auch, also wenn wir könnten uns etwas wieder anschauen, aber ich mache jetzt gerade schon wieder einen Rückschritt, dass ich einen Vakuumierer kaufe, weil Vakuumieren so viel Lebensmittel einfach so viel länger haltbar macht, von der Planung her so viel besser funktioniert, aber ich brauche halt viel mehr Plastik als bis jetzt. Also lauter solche Sachen, also so ist es, ist das Café Capra entstanden, weil, wie du schon erwähnt hast, in der BOKU, ich habe kurz immer gedacht, so, ich höre jetzt mit der Gastro auf, ich fange jetzt an der BOKU an und ich habe geglaubt, das wird halt mein USP, dass ich sehr, sehr gut ausgebildet bin in der Gastronomie, aber dann auch in der Nachhaltigkeit und die Gastronomie wird wohl oder übel auch, ich meine, jetzt schaut es politisch eh wieder nicht so aus, aber vielleicht irgendwann einmal grüner werden müssen oder es gibt Förderungen für grüne ja, Aktionen und Co. Und das könnte ich dann eben in Consulting und Co. umbauen. Das war die ursprüngliche Idee. Dann ist das Café Capra gekommen, also die Möglichkeit, etwas aufzumachen. Und dann habe ich mir eben gedacht, da mache ich ein Beispielslokal einfach gleich, an dem ich dieses Consulting ansetzen kann. Jetzt ist mein Consulting, don't do it. Voll gut, dass ich es gemacht habe und nicht einfach dann irgendwie anderen Leuten sage, was sie zu tun haben. Das war dämlich.
Ist aber ziemlich cool, dass man sich das selbst eingesteht, dass das nicht funktioniert hat. Es ist ja bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern eher nicht so der Punkt, dass das auch sehr lange dauert, bis man selbst entscheidet, oh, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Also total spannend.
Ja.
Und bist du im Café Capra, bist du Gastgeberin? Wie läuft das so für dich ab? Wie gehst du mit Gästinnen und Gästen um? Was ist dir besonders wichtig? Und wie hörst du zu, auch wenn du gern redest, um zu wissen, was sie gern für den Wein genießen wollen? Wie macht man das?
Also Nummer eins, ihr habt vorher meine, genau, die Sommelier-Welt und dass ich Sommelier-Preis bekommen habe. Ich würde mich immer eher als Gastgeberin ansehen und das ist auch viel mehr meine Passion. Die Sommelierie geht quasi nebenbei mit, während ich eigentlich nichts von diesen Preisen halte. Sie haben mir total viel Marketing verschafft, das ist alles gut. Es gibt sicher bessere Sommeliers da draußen, einfach rein technisch und fachtechnisch. Ich glaube, ich bin einfach für mein Konzept ausgezeichnet worden und das ist gut so. Aber eigentlich ist mein Lebenstraum, dass ich einmal für mein Gastgebertum ausgezeichnet werde, weil ich glaube, dass es das ganz Besonderes ist, was wir machen. Was mache ich? Also Nummer eins, ich liebe das Buch von Danny Meyer, On the Table. Kann man wirklich dann auch in die Show uns vielleicht geben für alle junge Service-Mitarbeiterinnen. Das hat mich so motiviert. Man kann über Amerika und die USA sagen, was man will. Auch über das Service in Amerika. Das ist ganz anders als bei uns. Aber wie sie Gäste special fühlen lassen, das ist schon eine ganz andere Liga. Und der Danny Meyer hat eben ganz viele verschiedene Gastronomiekonzepte aufgebaut und beschreibt es einfach wunderschön. Und da habe ich mir sehr, sehr viel mitgenommen. Und eins, was er gesagt hat, ist, jeder Gast hat ein Schild um sich hängen, wo oben steht, make me feel important. Und das ist das Einzige, was wichtig ist. Und ich sage immer, ist toll, dass alle Köche Superstars sind, aber eine gute Küche kann ein schlechtes Service nicht retten. Aber ein gutes Service kann eine schlechte Küche retten. Weil im Endeffekt kommen die Gäste natürlich zum Essen, aber im Endeffekt kommen sie auch, um gesehen zu werden, um zu sehen, also um sich sehr special zu fühlen und dann zu genießen. Und dafür ist das Service ganz, ganz wichtig. Also ganz viele junge, also ganz viele Gastronominnen, Unternehmer, die ein Restaurant aufsperren, obwohl sie nichts davon wissen, unterschätzen Service massiv. Also ich bin ein großer Ambassador dafür, dass das Service ein Kunstwerk ist und dass wir das viel zu wenig schätzen. Genau, also so viel da ein Loblied an meine Fach, also ja, an unsere Fachgruppe. Also gutes Service sticht heraus. Und das ist einmal das Erste. Ich schaue meinen Gästen immer in die Augen. Ich schreibe zum Beispiel, was eines meiner Special-Sachen ist, was viele nicht können, ist, dass ich mir Bestellungen alles merke. Also ich habe keinen Zettel und Papier, sondern ich schaue die Gäste an und bis zu 6 Gästen danach nicht mehr. Bis zu 6 Gästen kann ich mir eine Bestellung dann merken. Erstens ist das schon mal voll beeindruckend, aber mir geht es darum, dass ich die Gäste ins Gesicht schaue und nicht irgendwo hinschaue. Am schlimmsten finde ich die Computer, verstehe ich in großen Gastgärten, es ist mir schon klar, aber das finde ich am schrecklichsten. Also wenn ich da sitze als Gast, dann denke ich mir, ja, okay, weiß nicht, schreibst du gerade SMS oder sprichst du, ich kenne mich nicht aus. Also man fühlt sich sehr, sehr unwichtig einfach. Also das ist Nummer eins, das ist mir total retro und das werden wir auch immer bleiben. Und dann ab dem zweiten, dritten Mal wissen, was der Gast trinkt. Also einfach sich das merken. Das ist auch was, das ist schwer, wenn das jemand nicht so viel geübt hat, natürlich wie ich, jetzt von jemandem zu fordern. Aber das ist trotzdem auch ganz besonders, zu wissen, was der Gast möchte. Hunde sind ganz wichtig, Kinder sind ganz wichtig. Wie man mit denen umgeht, damit sie wissen, wir schätzen einfach jeden Gast. Und dann ist es, wie ich zuhöre. Ist manchmal können Gäste nicht sagen, was sie wollen, jetzt an Wein, weil sie die Sprache nicht können. Und das finde ich so, also ich finde das dann bei manchen Sommeliers halt schwierig, wenn sie dann in ihren fachsimplen Worten herumschmeißen und jeder fühlt sich dumm neben ihnen. Das ist einfach nicht der Sinn der Sache, sondern ich versuche eher dann zu sprechen, dass die Person mich versteht, also und das, ja, das in ihren Worten zu sagen. Und die Leute sagen, ich will keinen süßen Rotwein. Und nicht so, es gibt nicht wirklich. Also keiner von uns meint einen süßen Rotwein, wenn sie wirklich süßen Rotwein sagen. Die meinen ganz was anderes damit. Aber ich versuche es dann einfach zu sagen, was trinkst du normalerweise? Und davon kann ich dann ableiten, was die Person jetzt gerade sucht. Oder was stört dich in dem? Und dann ist auch ganz wichtig, bei uns im Capra verkostet man jeden Wein, auch die glasweise Wein einen Schluck. Und ich gebe den Gästen Mut zu sagen, wenn es nicht schmeckt, weil ich sage, mir schmeckt der Wein, sonst wäre er nicht auf der Karte. Mir schmecken alle meine Weine. Aber das ist total persönlich. Das hat nichts mit Unwissen zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, dass du irgendwie was nicht verstehst. Und es ist sogar teilweise tagweise abhängig, wie Geschmack ist. Und Geschmack ist unterschiedlich. Das heißt, und so kann ich auch einem Gast Recht geben, obwohl er Unrecht hat, indem ich einfach sage, boah, das ist total persönlich, bei mir schmeckt das so und so, aber es ist einfach, wenn man mal versteht, wie unterschiedlich unsere Rezeptoren im Mund einfach auch ausgebaut sind, nicht nur wirklich körperlich, dass es wirklich anders wahrgenommen wird, sondern auch die Bibliothek dazu, von der du vorher schon geredet hast, Brandon. Es kann sich niemand an die Hühnersuppe von meiner Oma erinnern. Also das geht ja nicht. Und darum haben wir alle total unterschiedliche Bibliotheken. Die Person auch in der Sommelier-Ausbildung machen würde, ist einfach für sich zu lernen, wie connecte ich die richtigen Wörter zu diesem Wein und finde so für mich heraus, das ist jetzt ein Tempranillo oder so. Aber das sind bei ihm andere Erinnerungen als bei mir. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und mir kommt vor, dass da ganz viel Arroganz einfach von unserer Branche passiert, dass sich eben manche Leute unwohl fühlen, überhaupt zu fragen oder zu sagen, das ist jetzt nicht so meins. Und da bin ich ganz, ganz low-key. Also da haben wir von Anfang an im Capra gestartet und mittlerweile meine Stammgäste sagen schon, du weißt, was mir schmeckt, bring mir was. Also das ist mir ganz wichtig.
Ich stelle jetzt mal, weil es gerade so gut passt, auch die zweite große mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was kann man von dir lernen? Und das kann man von dir sicher Wein lernen. Auch wenn man dir zuhört schon, merkt man, dass man Sachen plötzlich besser versteht, wie man vielleicht auch zugehen kann auf etwas. Und wir würden gerne von dir wissen, was du glaubst, was man noch von dir lernen kann.
Also es ist wirklich dieses Einfache, dieses Wein auf ganz, ganz simpel herunterzubrechen. Ich habe diese Erfahrung gemacht mit einer Ferialpraktikantin letztes Jahr, die war 16. Ja, mit 16, also. Aber sie war schon motiviert, aber sie war nur so, ich schmecke gar nichts. Also ihr schmeckt wie Wein. Und das ist am Anfang so, das ist ganz normal. Und was ich sie dann, was ich Leute, und das könnt ihr auch mal selbst probieren, ist einen Schluck trinken, ausatmen. Und was für eine Farbe ist das? Es kommen Farben und es kann rot sein und das kann kirschrot sein oder das kann Bordeaux-rot sein. Und wenn es Bordeaux-rot ist, dann ist es Weichsel. Dann ist vielleicht dieses so Bordeaux-rot so dunkel, dass es vielleicht sogar Bovidel ist. Oder wenn es so kirschrot ist, ist es dann wirklich Herzkirsche. Ist es vielleicht sogar Erdbeere. Himbeere geht dann so mehr ins Blaue. Also einfach einmal, was das Gefühl auslöst. Und ich das gute Erfahrung damit gemacht, dass dieses Gefühl, also dass diese Farben sehr gut funktionieren und dass manchmal Leute ja so, das schmeckt irgendwie so braun. Ja, und alle anderen lachen ihn aus und ich so, ja, stimmt, braun, was ist das? Ist das Schokoladebraun? Ist das Erde, Laub?
Holz,
genau. Und dann kann man das einordnen. Und das funktioniert eigentlich wirklich personenübergreifend sehr gut, weil es wirklich etwas in einen auslöst. Das ist einfach psychologisch auch so. Ja, also du fragst es und selbst in der Nase schon, aber vor allem am Gaumen. Und dann, wenn man sich diese Kategorien, dann kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Am besten funktioniert es, wenn man mit Freunden unterwegs ist, die das eben auch nicht ins Lächerliche ziehen. Also es ist mir eben auch ganz wichtig, dass da nichts Falsches gibt, weil wenn du was sagst, was ich einfach überhaupt nicht schmecke, dann heißt das nicht, dass du falsch liegst. Es heißt auch nicht, dass ich falsch liege. Es ist einfach unterschiedliche Assoziationen. Und dass du dann auch wirklich aufdröseln kannst, was das alles ist, das ist dir eine Übung.
Und jetzt so ein bisschen beim Weihnachtsthema sind, da geht es natürlich auch um Geschenksideen. Wie schwierig findest du es für andere, ich meine, du wahrscheinlich nicht so, aber wenn jetzt andere Leute zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne einen Wein für Person XY, kenne ich nicht sehr gut, aber einen Wein nimmt man halt einmal mit, wenn man irgendwo eingeladen ist. Wie gehst du da heran?
Selbes Schema, was trinkt die Person normalerweise und was willst du dann trotzdem einfach beim Geschenk, es kommt dann darauf an, wie gut sie kennt. Also was ist die Preisklasse? Ist trotzdem eins der wichtigsten, weil ich habe von bis. Und dann, was willst du circa aussagen damit? Willst du, dass ihr die Flasche aufmacht, wenn du zu Besuch bist? Oder willst du, dass das ein Geschenk ist, das er dann 2 Jahre im Keller hat? Das ist ein großer Unterschied. Willst du, dass er was Neues kennenlernt? Oder willst du, dass er einen Namen hat, den er eh kennt und wo er sieht, boah, das ist guter Wein, das war teuer. Also da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Bei mir gibt es ein Weinabo bzw. eine Überraschungsbox als Geschenk zu kaufen. Da kriege ich auch ein bisschen so, was mag die Person. Ich habe schon eine reine Sprudelbox zusammengestellt. Ich habe schon rein weiß, rot. Ich habe Gäste, die machen das Weinabo jetzt seit über 12 Monaten. Die kriegen jedes Monat eine zusammengestellte, kuratierte Weinbox von mir mit einem Brief, wo ich jeden Wein beschreibe. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel einfach eine ganz nette Möglichkeit, dass man dass man ihnen was Neues zeigt, dass man dann als Beschenkender auch sagt, schau, erstens, ich habe jemanden kleinen und lokalen damit unterstützt, zweitens, du hast dann die Person, also die Weine sind auch alle von kleinen Bauern, oft junge Unternehmerinnen, also nichts davon ist ein großer Name. Eigentlich alles, was geht, ist direkt von ihnen gekauft, also es sind nicht irgendwelche 3 Händler dazwischen, die mitgeschnitten haben. Und da ist auch was wirklich Neues dabei, aber der Brief gibt dir so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wo setze ich den Wein jetzt ein. Muss man natürlich ein bisschen offen dafür sein und manche sind das halt nicht und wollen halt Aber ich habe auch schon eine Weinbox kuratiert, die hat mir Fotos gezeigt auf Instagram, was er normal so trinkt. Und der trinkt ganz andere Weine, wie ich serviere. Der trinkt nur ganz große Namen aus der Wachau. Ausschließlich. Und also erstens kann ich da mit dem Preis nicht mit. Also mit dem, was die Weinbox kostet, kann ich, so viel kostet eine Flasche, die sich der normalerweise kauft. Und zweitens sind das halt ganz andere Geschmacksrichtungen. Aber ich habe eben genau auch in den Brief das so reingeschrieben, so hey, ich weiß, du trinkst gern Weißwein und trinkst in diese Richtung. Probier mal das aus. Und ich habe leider kein Feedback. Ich weiß nicht, wie es ihm geschmeckt hat oder nicht. Aber das ist auch mal eine Idee. Also so.
Ich finde es eine extrem tolle Weihnachtsidee. Also wie macht man das, wenn man jetzt sagen wird, also ich möchte diese, so eine Wein-Abo jemandem schenken? Wie macht man das bei dir? Was, und was sagt man, was kann man dir auch sagen, was man sich von der anderen, also was man von einer anderen Person, der man schenken will, was muss man da wissen? Oder was sollte man wissen?
Genau, es kommt drauf an. Also einmalige Boxen, das ist relativ einfach. Mag mehr Rot, mag mehr Weiß. Meine normale Box, wenn du gar nichts sagst, wäre 4 Weiß, 2 Rot. Aber bei dem 4 Weiß kann auch mal ein Sprudel dabei sein. Aber sonst bei der einmaligen Box 4 Weiß, 2 Rot. Aber wie gesagt, ich habe schon ganze Weißwein. Dann zum Beispiel könnte ich eine Weinbox zusammenstellen für ein Dinner. Dann könnte ich 6 Weine und euch schon dazu schreiben, was ihr dazu kochen könntet. Also von Aperitif bis Dessert. Dann könnte ich euch... Ich habe einen Herrn, der schenkt seinen Eltern die Weinbox schon jetzt zum zweiten Mal zu Weihnachten. Aber er kauft sie immer im Oktober, damit sie schon 3 Weinboxen bekommen haben, damit er auch was davon hat. Das finde ich auch sehr gut. Genau, die haben halt auch mittlerweile schon so viel gehabt. Also ja, aber was man sonst von der Person wissen muss, ja, was ist, kocht sie gerne, ist dann eigentlich ganz offen. Also.
Das ist eigentlich wie die persönliche Sommelierberatung.
Genau.
Extrem toll, finde ich sehr schön. Ich stehe schon auf meiner Liste. Ich habe es nicht.
Wie gehst du denn bei der Auswahl von den Weinen vor, die du bei euch kuratiert hast? Gibt es immer mal wieder neue? Wohin fährst du? Wie kommst du an neue Weine oder generell an deine Weine?
Also wie ich schon erwähnt habe, es ist typisch österreichisch, totale Freunde der Wirtschaft. Also ich habe es eh auch schon vorher erwähnt, ich mag die Winzer alle total gerne. Es sind sehr, sehr viele Winzer, sehr gute Freunde von mir. Aber es ist auch schon passiert, dass ein sehr guter Freund von mir die neuen Weine gezeigt hat und es hat mir nicht geschmeckt. Das bricht dann ins Herz. Er steht so da und ich so, ich weiß nicht. Und er hat sie so. Gott sei Dank sind sie besser geworden im Jahr drauf. Und jetzt kaufe ich sie wieder. Genau, also natürlich darf man nicht verblendet werden davon, aber grundsätzlich eine gute Auswahl aus verschiedenen kleinen Winzern, also möglichst Bio, aber ich arbeite auch mit Winzern, von denen ich weiß, sie arbeiten so gut wie Bio, sind aber nicht zertifiziert. Und ja, man kommt ständig zu neuen Weinen. Ich kann gar nicht alle Weine kaufen, die ich will. Also ich muss dann wirklich dann jetzt schon auswählen. Und mittlerweile habe ich eine groß genug Weinkarte, dass ich sagen kann, boah, tut mir leid, grüne Veltliner brauche ich gerade gar keinen. Ich habe schon so viel grüne Veltliner. Oder ich suche eine andere Rebsorte oder ich suche eine andere Stilistik, die habe ich noch nicht. Jetzt habe ich gerade spanischen Rotwein gekauft, weil Gäste nach kräftigeren Rotweinen gefragt haben, als ich habe, weil mein Geschmack ist halt nicht so. Es ist natürlich... Der ist auch sehr gut, aber ich trinke gerne leichtere Rotweine. Und genau, also mittlerweile bin ich halt jetzt schon mit der Weinkarte so, dass ich einfach ein bisschen aussuchen kann schon, was mir fehlt noch im Angebot. Und es wechselt ständig, also ich könnte nicht ständig dieselben Weine kaufen, das wäre mir total langweilig. Gleichzeitig hasse ich mich immer dafür, weil ich bin nur andauernd am Weinkarte ausbessern, also es total anstrengend ist. Aber ja, und dann habe ich ja noch meine monatlichen Verkostungen. Also einmal im Monat gibt es bei mir Verkostung zu einem Thema. Und da muss ich meistens, das ist selten, dass ich alle Weine im Haus habe, da muss ich meistens was Neues dazu nehmen. Und dann entscheide ich da oft entweder vorher schon oder dann, was uns geschmeckt hat, was kommt in die Karte. Also so ist sowieso laufend ein Austausch und dann eine Erneuerung da.
Sind nicht Leute, die dir so aus dem Urlaub so mal eine Flasche Wein mitbringen und sagen, schau, die habe ich getrunken, die war total super. Und du sagst ja, eh. Oder wie schenken dir Leute Wein? Oder sollte man dir nicht Wein schenken?
Na, also genau, die, was mir so mitgegeben werden, muss ich ja meistens nicht mit ihnen trinken. Aber es gibt schon Familie, wo ich entweder dann designierte Autofahrerin bin, damit ich dieses Gespräch gar nicht haben muss. Oder, boah, heute habe ich keinen Bock, gestern habe ich Weinverkostung gehabt, heute trinke ich nur Bier. Auch gute Taktik. Ich sag, also ich trinke lieber schlechtes Bier als schlechter Wein. Also da bin ich mittlerweile sehr, sehr streng. Es gibt diese Geschichte vom Urlaubswein und man kann sich im Endeffekt daraus darauf dann irgendwie rausreden, also so verstehen. Also wie ich es vorher schon gesagt habe, mit dieser Persönlichkeit, aber es liegt ja auch an dem Ort. Also man riecht ja auch und wenn man da am Strand sitzt, riecht man ja auch was und das fühlt sich dann zusammen mit dem Geschmack. Und zu Hause ist der Geschmack jetzt anders, also der Geruch anders und da ist, ja, das kann dann anders schmecken, das ist so. Und da gibt es die gute Geschichte von Freunden von mir, die hier diesen Test jetzt endlich mal machen wollten, warum dieser Urlaub, ab wo schmeckt der Urlaubswein nicht mehr gut. Und die haben alle 100 Kilometer am Weg von Italien rauf, 100 Kilometer, weiß ich nicht. Ich bin sehr schlecht in sowas abschätzen, vielleicht waren es alle 10 Kilometer, was halt mehr Sinn macht, haben alle ein paar Kilometer wieder eine Flasche Wein aufgemacht und gekostet, ob sie immer noch gut schmeckt.
Ein interessantes Experiment.
Ja, ich weiß nicht, also das ist diese ganze Geschichte. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, er hat ihnen zu Hause auch noch geschmeckt, aber am nächsten Tag noch, weiß ich nicht.
Ich meine, ab der wievielten Flasche schmeckt jeder Wein gut, oder?
Eben, das ist ja, die meisten sind mittlerweile sogar eher nervös, mir Wein zu schenken, tun es gar nicht erst oder wirklich nur was Besonderes, ja. Ich brauche auch keinen Wein geschenkt, ich habe so viel.
Was mich noch interessieren würde, weil du hast jetzt vorher gesagt, deine Gäste haben nach einem stärkeren und einem intensiveren Rotwein gefragt, vermehrt. Gibt es sowas wie Trends beim Weintrinken und wie kommen die zustande? Weil es ist ja nicht so wie, keine Ahnung, bei Kleidung, wo es dann so durchscrollst und dann siehst du auf einmal immer mehr, keine Ahnung, Streifen. Wie ist das beim Wein?
Ja, es muss natürlich, es geht halt langsamer. Du kannst halt nicht so schnell sein. Du hast ein Produkt pro Jahr und bist selbst da der Natur ausgesetzt. Also Trends sind langsam, aber natürlich gibt es Trends. Also wenn man bei uns in Österreich natürlich den Weinskandal sieht, da hat das Ganze angefangen, sich zu ändern und wieder neue Trends auszuarbeiten. Und da war der Trend, bislang war der Trend relativ süßer Wein und dann ist der Weinskandal gewesen und dann war der Trend, boah, so, ja, kein süßer Wein. Und da hat Sauvignon Blanc, Grüner Veltliner die Renaissance gehabt. Und wenn dann halt irgendwie in New York auf einmal Sauvignon Blanc vom Team getrunken wird, dann finden das die Österreicher auch wieder cool. Also das ist ein bisschen so, also was wird woanders getrunken, woran können wir uns da messen? Und dann war die Natural Wines Trendwende, das ist auch der Zeit, wo ich halt im Ausland war und da war halt Kopenhagen zum Beispiel der Hotspot. Also jeder Winzer, also die Winzer haben zu Hause, zum Teil also die Naturweinwinzer haben zu Hause keinen Wein verkauft, die haben alles in den Norden verkauft, weil da war das der Shit. Und bei uns, die Österreicher, wollten immer noch ein Weinviertel DRC. Also total cool. Okay, ist, was ich auf meiner Weltreise und vor allem eben dann jeweils Leben in Gesellschaften gelernt habe, ist, dass wenn man in einem Weinbaugebiet, Weinbauland aufwächst, wächst man halt ja schon mit dieser Stilistik auf und ist ein bisschen konstanter, bewegt sich auch immer noch und alles, aber die Länder, die keinen Weinbau haben, wie Norwegen und Dänemark, da ist es viel mehr Trend basierend. Also die kaufen halt gerade ein, was jetzt gerade in ist und die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen weg vom Naturwein-Thema, nicht ganz, aber schon, weil damals war ja wirklich Österreichs Naturweinszene, war auch die gefragteste Naturweinszene in Kopenhagen. Also das kann viel trendbasierter sein. Bei uns geht es langsamer. Und bei uns hat das Weintrinken auch einen ganz anderen Standpunkt. Also in Norwegen habe ich halt gelernt, da trinkt man halt Alkohol, um betrunken zu sein. Und dann den möglichst billigen, weil ja alles teuer ist. Und bei uns hat Wein sehr wohl auch einen Kulturpunkt. Und ja, und da ist der Trend, wie die Generationen sind. Also wir sagen immer, den Rotweinwinzern in Österreich sterben die Kunden weg. Also das, die nehmen das dann mit ins Grab. Also so wie du, also wir sind halt jetzt schon offener, aber so wie die Generation, ja, die halt jetzt 60 plus sind, so wie die Wein gekauft haben und Wein trinken, das tun die Jüngeren schon nicht mehr, weil wir haben das Geld nicht mehr, um so teure, so große Rotweine zu kaufen, die jetzt 10 Jahre lagern müssen. das war halt damals für die Generation, die auch Haus gebaut hat und Dings, die haben beim Weinkeller angelegt. Heute haben die jungen Leute das Geld nicht mehr. Und es ist viel mehr der Wunsch da, boah, ich will im Jetzt leben. Dieses Aufbauen ist gar nicht mehr so. Das merke ich halt auch im Weinkeller. Und darum gibt es ganz wenige, die jetzt Wein zum Lagern kaufen. Also da muss wirklich viel Geld da sein. Und die meisten wollen jetzt einen Rotwein einkaufen und jetzt trinken. Und somit brauchst du aber schon eine andere Stilistik. Der kann schon kräftig sein, aber es gibt kräftigen Rotwein, der jetzt gut trinkig ist, und es gibt kräftigen Rotwein, der einfach jetzt wirklich noch 5 Jahre braucht. Das kann man jetzt nicht trinken. Und so sind die Trends, und so müssen sich die Winzer langsam anwenden. Bordeaux und Co. ist ganz, ganz schwierig. Also die sind am Leiden. Also die haben eine Monopol aufgebaut zu einer Weinstilistik, die nicht mehr so gut geht. Und lang haben sie sich damit Asien rüberreiten, ja, also helfen können, und es bricht der chinesische Markt auch langsam weg. Wir in Österreich haben den Vorteil, dass wir ein sehr vielseitiges Weinbauland sind und die meisten Winzer sehr vielseitig aufgestellt sind und sehr wohl reagieren können.
Ich stelle dir jetzt mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen? Und ich muss dazu sagen, ich fand's davor, vorher nämlich sehr schön, wie du gesagt hast, am besten mit Freunden, die einen deswegen nicht auslachen. Weil es ist ja immer, wenn man so Wein verkostet und dann bekommt man so eingeschenkt und dann so, ja und, wie schmeckt? Und sagst, ja gut, nach Wein, danke. Und da fand ich schön, dass du gesagt hast, na, da muss man überhaupt nicht drüber lachen. Also was bringt dich zum Lachen?
Genau, keine blöden Weinbeschreibungen. Das bringt mich nicht zu lachen. Was bringt mich zum Lachen? Kinder und Katzen. Ich bin glückliche Katzenmutter, wie ihr gesehen habt. Und ich bin auch glückliche Tante. Also ich hätte bei Gott nicht die Nerven und die Zeit für ein eigenes Kind. Aber ich liebe meine Neffen. Und das ist so wie zu meiner Schulzeit die 12-Stunden-Schicht bei der Weihnachtsfeier, sind es jetzt die Kinder, die mich sehr gut ablenken können. Weil die fragen mich auch nicht ständig, wie das Geschäft läuft. Also ich merke einfach wirklich, auch wenn ich mir meine Freundinnen treffe, und ich liebe sie, aber ich habe auch nichts anderes zu erzählen im Moment. Außer Katzen, dann vielleicht eben noch die Kinder, ansonsten geht es immer nur ums Capra. Und es erleichtert mich enorm, mit Kindern unterwegs zu sein und mit ihnen Zug zu spielen. Das ist herrlich.
I feel you so. Aber wie erklärst du Kindern, was du beruflich machst?
Also die kennen das Lokal. Die fragen immer, wenn ich frage, gehst du jetzt wieder in die Arbeit? Gehst du nach St. Valentin? Also die sind eh öfters da. Also ich glaube, also die sind noch zu klein. Also meine Neffen sind jetzt, der Ältere ist 3,5. Also so tief besprechen wir das jetzt noch nicht. Aber ich habe schon öfters, also Cousine war mal da mit ihren Kindern, die waren älter. Und ich habe mit ganz vielen Kindern schon gemerkt, dass die helfen wollen. Also die finden das voll spannend bei mir im Lokal. Und ich lasse sie halt auch, wenn wir jetzt nicht voll im Stress sind. Und dann lasse ich sie mal was servieren oder so und an den Tisch bringen. Und da hat die Eiswürfelmaschine und der Kaffeemaschine. Und die wollten dann gar nicht mehr gehen. Die waren so Fans. Und dann kriegen sie natürlich auch ein bisschen Trinkgeld dann von den Erwachsenen, weil die das dann total süß finden, dass ich Kinderarbeit forciere bei mir. ich liebe das total. Ich habe auch da total süße Stammkunden, die mit ihren Kindern kommen, und ich sehe, ja, dass die das auch sehen. Und ich will ja auch, eins meiner großen, großen Ziele im Leben ist, Vorbildrolle zu sein. Und eigentlich meine ich damit jetzt nicht die Kinder direkt, obwohl es irgendwo auch ist, es vor allem die junge Gastronominnen, und dass es überhaupt junge Gastronominnen gibt, weil es einfach ganz schlecht steht um die Branche. Und ja, ich es nicht verstehe, weil ich es einfach einen wunderschönen Beruf finde.
Welche Rolle würdest du dich sehen als Vorbildwirkung in der Gastronomie und für Gastronominnen?
Genau, was ich eigentlich jetzt heute schon sehr viel angesprochen habe, einfach erstens das zu sehen, wie wichtig es ist, was wir machen, dass wir ein Beruf sind, der in keiner Welt von KI abgelöst werden kann. Dass man selbst nach Corona oder fast während Corona gesehen hat, es war kein Geld da, alle waren in der Krise, alle hatten Angst, aber sobald die Türen geöffnet waren, sind alle wieder fortgegangen. Diese dieses Zusammenkommen ist einfach so ein maßgeblicher Teil unserer Gesellschaft. Und ich habe letztens auf einer KI-Workshop, da habe ich gearbeitet, aber ich habe dann in diesem Vortrag ein bisschen zugehört und es ist bei weitem nicht um uns gegangen, weil das waren eben alles Techniker. Aber die hat ihm auch gesagt, in einer Zeit, wo wir nichts mehr vertrauen können, weil du nicht weißt, ob das Bild, ob das Video, ob der Artikel, ob das real oder nicht ist, suchen Menschen Nähe und suchen Menschen etwas, dem sie vertrauen können. Und das können sie eigentlich dann nur Menschen und direkten Kontakt. Und da wären solche Orte, wo du dich einfach wohlfühlst und wo du weißt, was du kriegst und wo du weißt, dass dich die Person nicht verarscht, dass das einfach real ist, wird immer wichtiger für die Menschen. Und das hat mich auch nochmal so bestätigt, wenn man dachte, ja, es wird diesen Ort immer geben werden müssen. Weil ganz viele Leute auch diese Familie, die sie früher hatten, auch nicht mehr haben. Diese Mehrgenerationenhaus, wo es halt einfach auch, da ist auch Rundgangen. Heute, Vereinsamung ist ein großes Thema und und eben Glaubhaftigkeit. Und da hat die Gastronomie eine Riesenrolle, dass wir eben nicht, ich will auch nie jetzt auf Sterne oder irgendein Fine Dining irgendwie Konzept, ich will ein Ort kochen, ich will ein Ort sein, wo alle kommen dürfen. Und ja, und bei uns im Capri ist das auch wunderschön, wie das ganze Lokal, jeder kennt jeden und schreien herum und der den und dann sitzt einer drin, der nicht aus St. Valentin ist und der schaut so, was ist da los? Ist das jetzt ein Community Hall oder? Und das finde ich so schön.
Was würdest du sagen, ist so ein Aspekt bei deiner Arbeit als Gastgeberin, die von außen völlig unterschätzt wird?
Dass ich auch Gefühle habe. Also ja, und das geht's nie, außer mit ganz, ganz engen Stammgästen. Aber ja, dass es auch nicht immer lustig ist und dass es hinten hart ist. Und das ist jetzt die Gastgeberinnenrolle. Als Selbstständige bin ich noch zusätzlich die ganze Administration, die ganzen Rechnungen. Es wird immer irgendwas kaputt. Also in dem Moment, wo du denkst, du bist safe, wird der Geschirrspüler kaputt. Also das ist, hat man schon als Arbeitnehmerin schon ein bisschen gesehen, aber so extrem habe ich das nicht wahrgenommen. Aber vor allem, dass du nicht jeden Tag einen guten Tag hast und dich wirklich sehr bemühst, das auch ihnen nicht zu zeigen.
Und es ist für dich noch immer so, wie du am Anfang beschrieben hast, nach deiner ersten 12-Stunden-Schicht, dass das irgendwie so ein Abschalten ist. Ist es für dich noch immer so ein, in dein eigenes Lokal zu gehen und dann hundertprozentig dort zu sein und irgendwie den Alltag wegzuschieben? Oder ist es, vermischt sich das schon ein bisschen als Selbstständige?
Das vermische ich jetzt natürlich, weil ich nicht nur arbeite, sondern weil ich trotzdem das Geld dahinter sehen muss, wohl oder übel. Das Problem war jetzt, und ich bin total glücklich, dass es bald nicht mehr so sein wird, aber dass mein größtes Problem in der Arbeit selber war. Das heißt, es war nicht so leicht wegzuschieben. Und es haben alle Gäste ein bisschen mitbekommen und es wissen jetzt ein paar, habe ich es jetzt erwähnt, und es haben ganz, ganz viele nicht gewusst, wie es mir gegangen ist, jetzt die letzten 2 Jahre. Dass man dann trotzdem so abhängig ist, weil das ist eben kein Beruf, den ich jetzt so auswechseln kann, sondern es war einfach so, ist nichts. Also entweder zusperren oder weitermachen.
Das regt ein bisschen über in die letzte große mit Milch und Zucker Frage, und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft und es sind 5 Jahre vergangen. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, 2030, auf die letzten 5 Jahre, was ist im besten Fall in deinem Leben passiert?
Ja, also der Koch, den ich jetzt gefunden habe, der mit Jena anfängt, ist immer noch da. Ich habe große Hoffnung, dass der das super, super macht. Ganz ein junger Mensch, den ich glaube, dass sich voll entfalten kann bei uns. Ja, wir sind finanziell stabil. Ich hab eine Wohnung. Ich wohne nicht mehr als Untermieterin bei meinem Bruder. Und wir haben ein cooles Team und wir machen, ja, im Grunde machen wir sonst dasselbe wie jetzt.
Jetzt weiter in Richtung Consulting wieder gehen oder in die Richtung, wo du ursprünglich hin wolltest?
Eventuell, aber eben weniger in dieses Grüne, sondern eher in das Selbstständigsein. Also ich habe halt da sehr, sehr viel gelernt, gerade als junger Mensch, gerade wenn man allein ist. Also die meisten machen es erst als Paar oder irgendwie mit Partnern, und alleine schon eine Riesenrolle. Da habe ich sehr, sehr viel gelitten einfach auch. Aber vor allem auch die Events, die ich jetzt ja schon mache mit dem Kollektiv, meinem Damenkollektiv, mit der ich koche, also weiter so Events machen, weiter so Kolumne schreiben, wie ich jetzt beim Kurier Freizeit mache. Also solche Sachen mache ich schon sehr, sehr gerne. Also am besten in irgendeiner Art, dass ich nicht jeden Tag im Capra zu 100% stehen muss, aber es trotzdem gern tue.
Abschließend noch, du hast mich noch nicht beantwortet und das ist eine Frage, die ich finde ich sehr wichtig. Welchen Wein du dir so Weihnachten wünschst? Weil wir haben ja knapp vor Weihnachten und da sollte man vielleicht schon darüber reden, dass Menschen, die dir jetzt zuhören, sich denken, der Helena wollte ich schon immer eine Flasche Wein kaufen. Was wünscht sie sich wohl?
Ich würde mir tatsächlich einen alten Barolo oder Barbaresco, also schon 10, 15 Jahre alten Wein, muss aber auch nicht ein großer Name sein, also einfach Nebbiolo oder Sangiovese, gealtert, das macht total Spaß und ich habe eben nicht Geduld, dass ich das jetzt kaufe und 15 Jahre zurücklege, das muss man jetzt kaufen.
Perfekt, also mit dem Tipp an all deine Lieben sind wir jetzt, glaube ich, am Ende angelangt. Vielen Dank schon mal vorab, aber gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Zum Beispiel, wie sie ins Capra kommen?
Am besten mit dem Zug, großer Zugfan. Jeder kennt St. Valentin vom Vorbeifahren, niemand ist hier ausgestiegen, do it. Genau, mit dem Zug und dann geht man noch keine 10 Minuten zu Fuß, dann kann man auch Alkohol trinken und muss nicht mehr Auto fahren. Das ist mein Tipp. Genau, das ist Capra. Dann ist noch ganz, ganz wichtig, meine Events, die sind super cool, meine Verkostungen und aber am allerwichtigsten unser großes Sommerfest am 27. Juni. Da ist das Wein unter Bäumen. Das ist im Endeffekt das Capra-Geburtstagsfest und hat sich jetzt etabliert als große Weinmesse und Weinfest mit Live-Musik und Kinderbetreuung. Das macht auch ganz viel Spaß.
Und wenn man sich denkt, dieses Weinabo, das ist eine gute Idee. Wie bestellt man das? Was brauchst du dazu? Wie tun wir da?
Genau, einfach eine E-Mail, also Online-Shop oder so gibt es nicht. Einfach über meine Webseite www.capra.at. Da findest du alle Informationen, auch zu den Events und zum Reservieren, aber eben auch zum Weinabo. Gerne E-Mail schreiben, ob es die einfache Klassik-Version oder die Deluxe-Version sein darf. Und ja, ich frage sonst eh nach.
Dann bleibt es mir jetzt noch zu sagen, vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal im Capra in St. Valentin, weil ich war da schon mal.
Wirklich?
Ja, wir waren eine Zeit lang, sind wir mit Freunden öfters in St. Valentin, also war schon lange her, viel länger, als du das Capra hast, stehen geblieben. Und da gab es ja ein Lokal, wo wir immer essen gegangen sind. Das hat in die Kästen der grüne Baum oder so ähnlich.
Ja, ja, zum grünen
Baum. Da waren wir früher, okay. Deswegen kenne ich das. Aber auf jeden Fall sollte man bei dir vorbeischauen. Und ich habe es extrem spannend gefunden, dir zuzuhören und auch die Ehrlichkeit. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist immer leichter zu verkaufen, wie locker und easy und toll alles ist, als mit Ehrlichkeit zuzugeben, dass es auch Hürden gibt und es auch schwierig ist. Und dafür vielen, vielen Dank.
Danke sehr.
Dir ein frohes Weihnachtsfest.
Ebenfalls.
Danke. Und einen guten Rutsch. Auch unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit einem Rückblick und Ausblick, mit einem Stammgast von uns, auf den wir uns schon sehr freuen. Also vielen, vielen Dank und frohe Weihnachten. Auch dir, Christiane, nach Kalifornien.
Ja, danke. Euch auch.
Alle anderen unserer Folgen. Wir hatten zum Beispiel eine Jungwinzerin schon mal zu Gast. Findet man auf allen üblichen Podcast-Plattformen und unter www.milchundzucker.at.